Ich bin das, was man glaube landläufig als Leseratte würde bezeichnen. Also ich lese sehr gerne Bücher und zwar so richtig oldschool, also mit einem richtigen Buch in der Hand, wo man so sieht, wie man durch ein Buch durchgeht. Ich bin voll Fan von dem. Ich lese wirklich gerne vor allem Krimis. Krimis, aber die dürfen nicht allzu gruselig sein. Ich habe die Krimis gerne, die so an einem schönen Ort spielen. Zum Beispiel in der Bretagne, Côte d'Azur, Venedig. Aber auch die ganzen Romane und Krimis von John Grisham, die habe ich glaube alle gelesen mittlerweile. Finde ich sehr spannend. Und einfach mal so als Tipp für all die, die finden, das Leben ist ein bisschen schnell oder stressig. Statt einen Film zu schauen oder eine Serie die ganze Nacht, ist ein Buch sehr entspannend. Ich schlafe meistens recht schnell ein. Aber das ist wirklich, für mich ist das eben etwas Spezielles, weil ich tauche dann wie eine andere Welt ein, wenn es gut geschrieben ist. Und ich kann wie runterfahren und mich erholen und werde nicht noch aufgeputscht, wenn ich irgendeinen Film oder eine Serie schaue. Darum, zu oben, ich lese gerne ein Buch zum Zack einschlafen. Genau, aber heute geht es eben in diesen Büchern, in diesen Krimis geht es ja meistens um Kriminalfälle. Darum der Name. Also es geht meistens um Mord halt und irgendwie schlimme Geschichten. Und manchmal beim Lesen denken wir schon, ja, also lieber Autor, jetzt hast du ein bisschen dick aufgetragen. Also so viele ja, Zufälle und Sachen, die dann passieren und denken, ja, yeah, das wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz hätte passieren in Realität. Wobei, es ist ja so, dass alle Kriminalgeschichten irgendwo durch auf gewissen wahren Vorlagen basieren. Weil es ist ja so, dass es so verrückte Leute gibt, die schreckliche Sachen gemacht haben. Es gibt tatsächlich Massenmörder. Es gibt Leute, die Geld auf gröbste Art und Weise veruntreut und so weiter. Also all das gibt es ja auch in der Realität und dann halt in den Geschichten. Und jetzt heute schauen wir eben eine Geschichte von Jesus an, wo ich mir schon gedacht habe, also das ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Oder wo ich mir auch schon gedacht habe, so eine Geschichte zu glauben, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Das ist eine von diesen Geschichten, wo ich finde, Jesus, hast du das wirklich so erlebt haben müssen? Weil sie ist fast ein bisschen unglaublich. Aber ich will doch mitnehmen in die Geschichte rein, um euch auch etwas zu zeigen, davon, warum dass ich glaube, dass die Geschichte tatsächlich wahr ist. Weil ich bin sicher oder überzeugt, dass die Geschichte wahr ist. Und auch zeigen, dass die ganz raffiniert erzählt ist. Die Geschichte mit diesen Dämonen und 2000 Säue und einem besessenen und ängstlichen Dorfbewohner. Bevor wir eintauchen, kurze Einordnung. Isabel hat es schon gesagt, wir fangen wieder an für die nächsten 3 Wochen. Eine kurze Predigtreihe im Markus-Evangelium, Kapitel 5 ist dran. Wir haben letztes Jahr mit dem schon angefangen und wir nennen die Reihe «Gute Nachrichten». Ihr könnt all die Predigten anschauen auf unserem YouTube-Kanal unter «Gute Nachrichten». Und wir haben schon 4 Kapitel geschafft, also ein Viertel vom Markus-Evangelium haben wir schon durch. Heute ist Kapitel 5 dran für die nächsten 3 Sündungen. Genau. Und das Ziel von dieser ganzen Reihe «Gute Nachrichten» ist, dass man Jesus begegnet. Dass man immer wieder einfach anschaut, wie hat Jesus gelebt, als er auf dieser Welt war, was hat er gemacht. Und wir reden umeinander auch davon, dass wir Lehrling oder Schüler von Jesus sein und was ist da das Beste, wenn man dem Lehrer auch immer wieder über die Schulter schaut und schaut, wie hat er gelebt, was hat er gemacht, was hat er für Begegnungen gehabt. Und den Markus habe ich ausgewählt, weil es ist das kürzeste von den Evangelien, wenn wir schon beim Lesen sind. Es ist das kürzeste von den 4 Evangelien, auch wahrscheinlich das älteste. Und der Markus hat so einen Schreibstil, den man heute so wie einen Actionfilm bezeichnen. Das geht ganz schnell. Schnelle Schnitte, schnelle Wechsel. Das Zeug wird nur skizzenhaft beschrieben. Aber damals hat es ja noch keinen Actionfilm gegeben. Darum hat man es so geschrieben. Und jedes Wort bei Markus ist eigentlich wichtig. Darum muss man ganz genau anschauen in diesen Geschichten. Und was bei Markus-Evangelium auch noch speziell ist, er ladet uns immer wieder ein, sich wie selber in die Geschichte hineinzudenken und sich zu überlegen, mit wem identifiziere ich mich in dieser Geschichte. Das könnt ihr euch heute auch überlegen, wenn wir durch die Geschichte durchgehen. Mit wem identifiziere ich mich? Und Jesus hat 3 Begegnungen. Und jetzt weiss ich nicht, mit wem dass er euch identifiziert. Er hat Begegnungen mit Dämonen, er hat Begegnungen mit Dorfbewohnern und er hat Begegnungen mit einem besessenen Mann. Also, die Geschichte fängt so an, es geht jetzt zuerst um Dämonen. Die Geschichte fängt so an, ich lese es nochmal, die ersten zwei Verse. So kamen sie in das Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Kurze Erinnerung. Am Schluss von Kapitel 4, letztes Mal, das war die Predigt, die der Raffi gehalten hat, wisst ihr auch, mit der Kaffeemaschine und so. Dort ist es darum gegangen, dass Jesus mit seinen Jüngern von der einen Seite vom See Genezareth zum anderen übergefahren ist. Und es hat einen Sturm gegeben, einen riesigen Sturm. Und alle hatten Angst gehabt, und Jesus hat geschlafen und so weiter. Und wir müssen wissen, aus jüdischer Sicht, aus jüdischem Verständnis, sind Wassermassen und besonders Meer ein Bild für die Chaosmacht dieser Welt. Dort in diesen tiefen Wasser, dort im Dunkeln, dort wohnen die Macht vom Bösen, die Macht vom Chaos. Das war die Vorstellung im jüdischen Weltbild. Und wenn also Jesus jetzt den Sturm stillt, dann ist das ein Bild dafür, dass Jesus Herr ist, auch über die Macht vom Chaos. Und dann kommen sie auf der anderen Seite vom See an. Und jetzt ist Jesus nicht mehr auf jüdischem Gebiet, sondern in nicht-jüdischem Gebiet. Und das Erste, was ihm dort begegnet, ist ein Mann, besessen von Dämonen, der in Grabhöhlen wohnt. Also ein Friedhof, also alles ziemlich spooky. Es war wahrscheinlich zu Abend oder in der Nacht. Also, ja, ich weiss nicht, wer von uns gerne dort dabei gewesen wäre. Jesus kommt von jüdischem Gebiet zu nicht-jüdischem Gebiet. Jesus will, dass das Reich von seinem Vater, das Reich von Gott, nicht nur etwas ist für die Juden, sondern es soll darüber aus auch etwas sein für die Nicht-Juden. Und er kommt in das Gebiet und wird gerade angegriffen. Er wird gerade konfrontiert mit dem Bösen. Und dann kommt es eben zu dieser Begegnung mit diesen Dämonen. Weil der Mann schreit mit lauter Stimme. Da müssen wir jetzt irgendwie so, was willst du von mir? Irgendwie, es müsste so eine Stimme sein, oder? Genau, aber da komme ich nachher Halsweh, ich habe eh schon ein bisschen Husten, ich mache es also nicht. Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Irgendwie so, hä? Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, verlass diesen Mensch, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Jetzt kommt sie. Ich heiße Legion. Antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend fortzuschicken. Wenn wir heutzutage so eine Geschichte lesen, so einen Abschnitt, ich weiss nicht, was wir darüber denken. Ob wir so einer Geschichte mit viel Skepsis begegnen. Oder vielleicht haben wir schon so viele Filme geschaut, dass ihr denkt, das ist einfach ein bisschen ein schräger Film, der hier beschrieben wird. Wir begegnen so einer Geschichte mit ganz viel Skepsis heutzutage, weil wir müssen verstehen, wo das wir als Gesellschaft herkommen. Wir leben in einer Zeit, wo wir ganz ein starkes materialistisches Weltbild haben und sehr wissenschaftsgläubig sind. Materialistisches Weltbild heisst, uns ist eingeimpft worden in den letzten Hunderten von Jahren, dass nur echt und real ist, was man sieht, was man testen kann, was man prüfen kann, was man anlängen kann, was man sehen kann. Und alles andere wird als Fiktion von unserem Hirn beschrieben. Versteht ihr das? Nur das, was man sehen kann, berühren, testen, machen, das ist ein materialistisches Weltbild. Und alles andere ist nur Vorstellung von unserem Hirn. Aber zur Zeit von Jesus war man überzeugt, dass es auch eine unsichtbare Realität gibt. Also, dass es auch im Unsichtbaren Macht gibt, dass es böse Macht gibt, die zwar nicht sichtbar sind, die man zwar nicht wissenschaftlich testen kann, aber die real sind. Das ist etwas, was wir heutzutage eigentlich so in unserem Weltbild fast nicht mehr glauben. Aber das war die Sicht von damals. Und sie war bis vor 200, 300 Jahren auch die Sicht von hier, von unserer Kultur und Gesellschaft. Jetzt, Jesus wird mit diesen dunklen Macht konfrontiert und was wir auch gerade sehen, ist, dass das keine Konfrontation auf Augenhöhe ist. Weil die Macht haben Angst vor Jesus. Und sie sagen zu ihm, quäl uns nicht. Und sie bezeichnen ihn als Sohn von Gott, dem Allerhöchsten. Also sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und sie haben Angst vor ihm. Und interessant ist auch noch, dass die Dämonen sagen, schick uns nicht fort von hier. Es war wie ihr Zuhause. Sie hatten einen Ort, wo sie gelebt haben. Und das ist auch etwas, das bis in die heutige Zeit inne, auch in uns heute eine Realität ist. Wie es Isabel A. Erzählt hat, es kann sein, dass wir an Ort ankommen und uns irgendwie unwohl fühlen, weil wir spüren, dass da eben noch eine unsichtbare Realität rum ist, die man so nicht festmachen kann, aber die echt ist. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich in grosse Einkaufszentren reinlaufe, habe ich ein ungutes Gefühl. Nicht, weil ich Angst habe, ich gebe zu viel Geld aus, sondern weil ich spüre, dass da Mächte im Hintergrund wirksam sind, die mich dazu bringen wollen, Zeug zu kaufen und so weiter. Das ganze materialistische Weltbild hat auch böse Mächte hinten dran. Das ist etwas, was ich spüre. Aber jetzt, was macht Jesus? Es geht nachher weiter, weil die Dämonen haben ein Bitt. Also die reden mit Jesus und sie sagen, lass uns doch in die Schweine fahren. Und Jesus erlaubt es ihnen. Das finde ich irgendwie eine lustige Ziele. Jesus erlaubt es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Also ich meine, stellt euch die Szene mal vor. 2000 Säue, die da im See vertrinken. Und so, wie es der Markus hier erzählt, ja, ich habe es gesagt, seine Worte haben immer noch tiefere Bedeutung. Und es hat da noch eine Bedeutung, die wie versteckt ist dahinter. Wir müssen das bewusst sein. Der Markus hat wahrscheinlich für ein jüdisches Publikum geschrieben, seinen Bericht über Jesus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, man hat das Evangelium von Markus, hat ja nicht jeder ein Handy dabei gehabt, das er lesen konnte vor 2000 Jahren, sondern man hat das laut vorgelesen. Und wenn man so unter Juden an dieser Stelle vorbeikommen ist, wo es geheißen hat von Säu, dann ist die Chance gross, dass ein Raunen durch die Menge gegangen ist, wenn nicht ein Gelächter. Weil Schwein war ein Symbolwort gewesen. Hat etwas anderes noch bedeutet als nur die Tiere. Es war ein Symbolwort für alle Nicht-Juden. Sie haben denen so gesagt. Das ist natürlich nicht ein lieber Begriff, aber es war ein Begriff für Nicht-Juden und besonders für die Römer. Für die unterdrückenden Armeen, für die Soldaten der Römer, denen hat man eben Säu gesagt oder Schwein. Also wir brauchen den Begriff ja manchmal auch, wenn wir noch sagen, so ein Schwein, so ein Sauhund, wenn irgendjemand etwas macht oder so, wo er alles dreckig macht oder so. Ja, genau. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass in dieser Geschichte hat es recht viele so militärische Begriffe. Also die Dämonen nennen sich ja Legion. Also und eine Legion war eine römische Truppe gewesen. Etwa 6'000 Soldaten war eine römische Legion gewesen, also es waren ganz viele. Und dann hat es noch andere so militärische Begriffe, das habe ich mir sagen lassen, ich bin nicht ganz so gescheit. Zum Beispiel der Ausdruck Herde, der hier gebraucht wird, ist ursprünglich nicht für Tiere gebraucht worden, sondern für junge Rekruten, also für junge Soldaten. Also es hat hier ganz viel militärische Sprache. Und alle zusammen, die Schweine, also übertragen die ausländischen Soldaten und die Dämonen, enden alle miteinander, wo? Im Wasser. Dort, wo aus jüdischer Sicht all die bösen Mächte und Mächte vom Chaos hingehören, nämlich sozusagen in die Unterwelt, in den dunklen Ort vom Wasser und vom Meer. Und so wie jetzt der Markus hier die Geschichte erzählen will, will er uns deutlich machen, dass, versteht ihr, der Mann, der besessen war von Dämonen, das ist ja eigentlich nicht der Böse in dieser Geschichte, sondern die Dämonen haben ihn zu dem gemacht, was er war. Und das Gleiche sagt jetzt der Markus, die Soldaten, die Römer, die Truppen, die sind nicht einfach nur die Bösen, sondern hinter diesen bösen Soldaten, hinter diesen unterdrückerischen Macht und System stecken noch bösere Macht. Die werden auch nur gebraucht, sozusagen. Und das ist bis heute so. Wenn Soldaten, wenn Militär, wenn böse Sachen passieren, Krieg passiert, dann sind nicht einfach nur die Truppen die Bösen, sondern meistens steckt da noch etwas Böseres dahinter. Da steckt noch Macht dahinter, unsichtbare Macht von der Zerstörung und vom Chaos. Und der Paulus hat das später mal so formuliert, auf den Punkt gebracht. Er sagt im Epheserbrief: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Okay, jetzt denkst du vielleicht, also schön, Römer, Säu, Dämonen, was bedeutet das jetzt für mich? Ich habe weder mit Römer zu tun, noch mit Soldaten, noch mit Säu. Ich sage es mal so. Wir sollen nicht gegen Menschen kämpfen, sondern für Menschen. Ich bringe es ein bisschen zu uns, in unser Leben hinein. Es sollen nie die Menschen in unserem Leben unsere Feinde sein. Also weder der Chef, den du findest, der ist so etwas von daneben, noch die Ausländer, die sich nie richtig integrieren, noch der Nachbar, der nie macht, was er will, noch deine Teenie-Kinder oder was auch immer du als deine Feinde in deinem Leben vielleicht gerade anschaust in dem Moment. Nie sind Menschen die Feinde in unserem Leben. Wenn schon, sind die Menschen, die wir vielleicht mit ihnen konfrontiert sind, wo wir vielleicht Streit haben, wo wir vielleicht Auseinandersetzungen haben. Wenn schon, sind das Leute, die unsere Hilfe brauchen. Und unsere Herausforderung als Menschen, die Jesus nachfolgen, ist, dass wir den Heiligen Geist immer wieder fragen, wie kann ich dieser Person helfen, wo ich vielleicht einen Konflikt mit ihr habe. Und nicht den Streit suchen, nicht den Streit aufbeschwören gegen Menschen. Weil das sind nie unsere Gegner. Wenn schon, sind es Mächte, die dahinter sind, die zerstören wollen, die kaputt machen wollen, die das Gute in dieser Welt zerstören. Also das ist die Begegnung von Jesus mit den Dämonen. Und dann war es aber nicht alles. Jesus hat den Mann befreit und jetzt könnte man meinen, dass sich alle im Dorf freuen. Jetzt müssen wir doch denken, grosse Freude. Aber weit gefällt, jetzt kommt es zu dieser Begegnung mit den Dorfbewohnern. Es heisst nachher, die Schweinehirten, also nachdem die 2000 Säue im Wasser verschwunden sind, die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Und gerade im Anschluss sagen sie zu Jesus: Lass mal, wir brauchen dich nicht. Gang bitte wieder zurück, wo du hergekommen bist, über den See, zurück auf Judäa oder Galiläa. Und ich habe mich oft gefragt, warum die Reaktion? Warum reagieren die Leute so? Vor was haben sie denn Angst? Vielleicht haben sie Angst davor, dass der Mann, der geheilt wurde, gar nicht wirklich geheilt ist, sondern irgendwie immer noch Dämonen in sich hat. Vielleicht haben sie Angst davor, dass Jesus noch mehr Wunder machen würde. Wobei, da finde ich es jetzt nicht mega logisch. Ich meinte, dass die Antwort auf ihre Angst einfacher und neulegender ist. Ich glaube, es geht um die 2000 Säue, die 2000 Schweine. Weil das ist eine ganze Menge Speck und Schinken. Einfach, dass man, um was es geht, oder? Ich meine, auch heutzutage, also ich bin kein Bauer und so, aber ich meinte, die 2000 Säue wären auch heutzutage eine recht ansehnliche Herde. Aber stellt euch vor, im Jahr 30 nach Christus, das ist eine finanzielle Katastrophe gewesen. Das ist ein wirtschaftliches Desaster gewesen für die ganze Region. Da ist die ganze wirtschaftliche Grundlage bachab gegangen. Und vielleicht verstehen wir darum besser, wieso, dass die Leute sagen, nein, danke, mit dem Jesus wollen wir nichts mehr zu tun haben, weil wir wissen nicht, was es sonst noch für nette Geschenke und Irritationen in unserem Leben parat hat. Jetzt kann es sein, und ich rede jetzt ganz bewusst zu Christen, wenn du dich Christ nennst, zu uns Christen, es kann sein, dass wir diesen Dorfbewohnern ein bisschen ähnlich sind, manchmal. Wir haben zwar Jesus gern so als Coach, als Berater, als Helfer in der Not, als Lebensoptimierer. Und solange Jesus uns die nette Familie, das schöne Häusli, den guten Job mit dem guten Lohn und die schönen Ferien schenkt, hey, dann sind wir total happy mit Jesus. Ich weiss nicht, von wo sich die Vorstellung haltet unter uns Christen, dass Jesus uns irgendwie verpflichtet ist, ein schönes und anschauliches und gemütliches und gut bezahltes Leben zu ermöglichen. Aber irgendwie ist das ganz tief drin bei uns. Wir erwarten da irgendwie von Jesus. Aber was ist, wenn Jesus unsere 2000 Säue, unsere Lebensplanung, unsere finanzielle Vorsorge den Bach abgehen lässt? Was ist denn? Schicken wir dann Jesus auch weg? Weil er hat sich mit unserem Speck und unserem Schinken angelegt. Es gibt ein Lied, das wir hier manchmal singen. Ich finde es ein sehr schönes Lied, das heisst «Geschichte». Und da gibt es dort eine Ziele in der Bridge, wo es heisst «Und wenn du die Welt auf den Kopf stellst». Und jedes Mal, wenn ich das Lied singe, denke ich für mich so ganz im Geheimen, weil ich darf es ja niemandem sagen, ich weiss gar nicht, ob ich das Wort von Jesus, dass er meine Welt auf den Kopf stellt. Weil wenn Gott die Welt auf den Kopf stellt, dann kann es eben passieren, wie mit diesen 2000 Säuen, dass die uns Bach abgeben. Und ich verstehe das schon. Jesus als netter Lehrer, Jesus als schöner Zusatz zu unserem eh schon vollen Leben, Jesus als der Rahmen auf die Decke, drauf auf unsere Torten, die wir haben, das nehmen wir gern. Aber was, wenn Jesus tatsächlich der Herr über die böse Macht in dieser Welt ist, wo auch mal unser Leben irritiert und durcheinander bringt? Vielleicht ist uns das dann nicht mehr ganz so angenehm. Und schau, ich weiss, das ist ein heikles Thema, aber ich möchte dir die Frage ans Herz legen. Wie sieht es aus mit deinen 2000 Säuen? Wie sieht es aus mit deinem finanziellen Polster? Wie sieht es aus mit deiner Karriere, deinem Häuschen, deinem Lebensplan? Dürfte Jesus denn an dem rütteln und schütteln und das Ganze irritieren? Oder hast du ihn schon längst aus deinem Leben weggeschickt, weil genau das hast du definitiv nicht von Jesus wollen? Und schaut, verstehe mich nicht falsch, wenn ich jetzt gerade ein bisschen auf den Putz gehauen habe. Verstehe mich nicht falsch, ich habe es auch sehr gern gemütlich und anschaulich im Leben, beschaulich. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich hocke gern mit meinem Krimi, der dick aufgetragen ist, auf meinem schönen Sofa und habe es gemütlich. Also verstehe mich nicht falsch. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Jesus nicht wegschicken aus unserem Leben oder aus unserem Umfeld, wenn er gerade etwas am Machen ist, nur weil es unserem Besitz oder unserem Geld an den Kragen geht. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht etwas verwechseln und dass wir es nicht verpassen, was Jesus noch tun will in unserem Leben und in unserem Umfeld. Das sind Dorfbewohner. Die kommen nicht ganz so gut weg. Und dann gibt es noch die Begegnung mit dem Besessenen. Und das ist ja schon ziemlich eine düstere Persönlichkeit, wenn man es mal so nennen darf. Wir würden wahrscheinlich heute von einem Psychopath reden oder einem Soziopath. Ich weiß gar nicht genau, was der Unterschied ist. Könnt ihr es mir nachher noch sagen, wenn ihr das wisst. Ich meine, er lebt auf einem Friedhof, in Grabhöhlen, schreit die ganze Zeit um, ist nicht zu bändigen und verletzt sich selber. Also das ist schon ein inner düsterer Zeitgenoss. Und nach der Begegnung mit Jesus wird dann aber so schön beschrieben über ihn. Vers 15. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt, bekleidet, also er war vorher, und bei klarem Verstand. ist er bei Jesus gehockt. Saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Diese Beschreibung, das ist da, wo Jesus durch den Heiligen Geist schlussendlich in uns allen bewirken will. Dass wir emotional, seelisch, ausgeglichene Menschen bei klarem Verstand sind. Das wäre das Ziel in unserem Leben, wenn wir nicht schon dort angekommen sind. Der Mann ist wieder ganz Mensch geworden. Er war vorher unmenschlich und ist durch Jesus seine Befreiung wieder Mensch geworden. Und die gute Nachricht da, wenn wir schon von guter Nachricht reden, ist, dass Jesus damals Menschen hat können von Abhängigkeiten und Fesseln befreien. Und die gute Nachricht ist, er kann es immer noch tun. Und Jesus kann das auch heute noch machen. Und Jesus kann auch dich und mich befreien. Und schau, wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, wo du wie eine Abhängigkeit empfindest, etwas, das dich fesselt, etwas, das dich zurückhaltet. Und das können konkrete Süchte sein, das können konkrete Abhängigkeiten sein, aber das können auch Sorgen sein, das können schlechte Gedanken sein, die einfach dich einnehmen und dich eigentlich fesseln, wo du kaum mehr Freiraum hast, zum Schnaufen, zum Leben, zum Planen, zum Sein, zum Lieben. Wenn du da etwas spürst in dir, das dich fesselt, dann will ich dir sagen, Jesus kann dich befreien. Er kann dich befreien wie der Mann hier in diesen Grabhöhlen. Und bitt ihn darum. Und vielleicht ist heute ein Moment, wo du Jesus um das bittest. Vielleicht allein, vielleicht mit jemandem zusammen. Und ich bin überzeugt, Jesus hat Macht, um Menschen zu befreien, auch heute noch, von solchen Einschränkungen, von solchen Fesseln. Und Jesus geht genau dort an, wo Menschen sind, wo so gebunden sind, wo es unmenschlich zu und her geht. Jesus geht dort hin und er kann dir und mir helfen. Und dann ist so interessant, der Mann, wo er befreit ist von all dem, sagt er zu Jesus, hey, ich will mit dir mitgehen. Und vielleicht erinnert euch an andere Stellen von Jesus, wenn jemand zu Jesus gesagt hat, komm, ich will dir nachfolgen. Oder dann hat er gesagt, komm mit. Er hat zu allen Leuten gesagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann könnt ihr das machen. Aber bei diesem Mann ist es sehr interessant, das lesen wir nachher. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Also ich weiss nicht, den Dämonen hat er erlaubt, in die Zoo reingehen. Aber dem Mann erlaubt er nicht, mit ihm mitzukommen. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagt er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Jesus schickt den Mann zurück, sozusagen als ersten Missionar. Also Jesus war der erste Missionar, vom Himmel auf die Welt gekommen. Aber das ist eigentlich einer der ersten Missionare, der ausgesendet wird, wohin in sein nächstes Umfeld. Und vielleicht würden wir jetzt denken, so spontan, aber Jesus, das kannst du doch nicht machen. Der Mann kennt dich ja noch nicht einmal richtig. Der weiss noch nichts von der Bergpredigt und der weiss nichts von deinen Ich-Bin-Worten und so weiter. Der hat noch gar nichts gehört von dir. Und sowieso, der hat ja gar keine Bibel. Und hey, der war gar nicht in der Bibelschule gewesen. Und weißt du, das Jahr, wo er noch ins Ausland gegangen ist, und das hat er alles nicht gemacht. Und was sagt Jesus? Gang zurück zu deinen Angehörigen. Er sagt, gang zurück zu deinen, in dein nächstes Umfeld. Zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen. Und erzähl, was Gott für dich da hat. Er soll sein Erlebnis mit Gott weiterverzählen. Keine theologische Abhandlungen, keine Verteidigung von der biblischen Lehre gegen irgendetwas. Einfach erzählen, was Gott mit ihm gemacht hat. Und das Gleiche gilt auch für uns. Für jeden von uns. Jesus schickt uns zuerst einmal zurück in unser nächstes Umfeld. Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal einem Freund, einem Verwandten, Bekannten, Nachbar davon erzählt, was Gott für dich da hat? Wann war das letzte Mal? Ich mache jetzt keine Umfrage mit Hand erheben. Schaut, wenn ich ganz ehrlich darf sein da vorne, mir fällt es einfacher, am Sonntagmorgen da vorne zu stehen und zu predigen und auf den Putz zu hauen, als meinen Nachbarn zu erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Dazu kommt, dass wenn ich jemandem in meiner Nachbarschaft erzähle, dass ich Pfarrer bin, dann ist eigentlich das Gespräch schon vorbei. Weil wer will schon mit einem Pfarrer reden heutzutage? Aber ich will dir und mir wieder Mut machen. Schaut, wir müssen nicht komplizierte theologische Gespräche führen, sondern es geht einfach darum, zu überlegen, was hat Gott für mich da? Und das jemandem weiterzuerzählen, da muss nichts grossartig sein. Ich will dir Mut machen, frag den Heiligen Geist, vielleicht gerade heute, jetzt in diesem Gottesdienst, wer leist du mir aufs Herz? Wem könnte ich vielleicht in den nächsten Wochen mal erzählen? Mit wem gehe ich vielleicht essen? Mit wem gehe ich sowieso einen Kaffee nehmen? Und könnte erzählen, was Gott in meinem Leben da hat. Oder wer könnte ich vielleicht einladen mal an einen Anlass hier in der Lenzkirche? Wer leitet dir den Heiligen Geist heute gerade aufs Herz? Und das muss nicht kompliziert sein, was du ihm erzählst, sondern einfach aus deinem Leben. Was hat Gott Gutes da in deinem Leben? Ich will zum Schluss kommen und solche Geschichten von Jesus, die so verrückt tönen, das sind solche von meinen Lieblingsgeschichten eigentlich von Jesus. Weil so verrückt, wie sie tönen, umso mehr glaube ich, dass sie wirklich passiert sind. Weil so eine verrückte Geschichte kann sich fast niemand ausdenken. Beziehungsweise, wenn jemand das aufgeschrieben hat, hätte jemand anders gesagt, du weißt, was, das glaube ich nicht. Und dann hat man nachgeforscht und dann hat es Augenzeugen gegeben, die erzählt haben, tatsächlich. Verstehen Sie, der Petrus oder so, der kommt gar nicht vor in dieser Geschichte. Der ist wahrscheinlich so verängstigt, irgendwo hinter einer Grabhöhle gehockt. Aber sie haben es gesehen. Und ich mag so Geschichten, weil sie mir zeigen, dass Jesus noch mehr war als ein teetrinkender, diskutierender Lehrer in Sandalen mit langen Haaren. Jesus hat Macht und Kraft gehabt über die böse Macht in dieser Welt. Jesus ist in die Welt hineingekommen, nicht nur zum Teetrinken, sondern zum Kämpfen für dich und für mich. Und spätestens am Kreuz sehen wir das in aller Deutlichkeit, dass Gott, dass Jesus Macht hat über die Macht von der Finsternis. Der Paulus beschreibt das so schön im Kolosserbrief. Und das ist so wie der Kommentar zu dieser ganzen Geschichte. Und die gottfeindlichen Mächte und die Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus, durch Jesus, hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist das, was Jesus unter anderem gemacht hat auf dieser Welt. Den Sieg errungen über diese bösen, finsteren Mächte. Und ich habe es am Anfang gesagt, der Markus lädt uns ein, uns selber zu überlegen, wo das wir uns in dieser Geschichte vielleicht sehen oder würden identifizieren. Und ich möchte dir die Frage einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass du die kannst mitnehmen in deinen Tag und in deine Wochen hinein. Zum Beispiel die Frage, gegen wer kämpfst du in deinem Leben? Kämpfst du gegen Menschen vielleicht in deinem Umfeld oder kämpfst du für die Menschen in deinem Umfeld? Oder vielleicht identifizierst du dich ein bisschen mit dem Besessenen, weil du merkst, es gibt da in meinem Leben Sachen, die fesseln mich. Und da sollte ich frei werden davon. Und da lade ich dich ein, dass du Jesus darum bittest für das, heute Morgen. Aber ich lade dich auch ein, dass du dich bei unserem Seelsorge-Team meldest. Wir haben richtig gute Leute, die gerne mit dir reden und gerne mit dir einen Weg gehen. Auch in so Themen von Befreiung, von Sachen, die uns binden, von Abhängigkeiten. Oder vielleicht stehst du in der Gefahr, ein bisschen Dorfbewohner zu sein, wo Jesus wegschickt. Und auch da nochmal die Ermutigung, mach es nicht. Geld und Besitz sind nie wichtiger als das Wirken von Jesus in unserer Welt und in unserem Leben. Und zu guter Letzt noch die Frage, zu wem schickt dich Jesus nächste Woche? Dass du kannst erzählen von dem, was du mit Gott erlebt hast. Ich bete noch. Jesus, und ich danke dir von Herzen, dass du Macht hast und dass du in die Welt reingekommen bist und uns willst befreien von Abhängigkeiten, von Sachen, die uns binden und zurückhalten. Danke, Jesus, dass du stärker bist als die Mächte. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, die Zeit vom Lobpreis, red du in unsere Herzen hinein. Zeig du auf, wo du uns willst, Befreiung schenken willst. Zeig uns aber auch auf, was für Leute du uns aufs Herz legst. Dass wir wie der Mann einfach zurückgehen in unser Umfeld. Und dort erzählen, was du Gutes da hast für uns. Und Vater, danke, dass du uns einfach einwickelst jetzt in deine Liebe und Barmherzigkeit. Dass wir dürfen sein in deiner Gegenwart. Du bist ein guter, du bist ein wunderbarer Gott. Amen.